Ja, wir haben heute ein Gleichnis, das der Predigt als Grundlage dient. Das Gleichnis ist etwas länger. Ich lese den Text aus Lukas 8, die Verse 4 bis 15 nach der Übertragung Hoffnung für alle. Als wieder einmal eine große Menschenmenge aus allen Städten zusammengekommen war, da erzählte Jesus dieses Gleichnis. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusehen. Und als er die Körner da ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses Gestrüpp schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, so dass es sich schließlich erstickte. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbaren Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Später fragten ihn seine Jünger, was dieses Gleichnis bedeute. Jesus antwortete ihnen: Euch lässt Gott die Geheimnisse seines Reiches verstehen. Die anderen aber erfahren das alles nur durch Gleichnisse, denn sie sollen sehen, aber nicht erkennen. Sie sollen hören, aber nicht verstehen. Und das Gleichnis bedeutet Folgendes. Die Saat ist Gottes Botschaft. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, die haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie an mit Begeisterung, aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Noch andere Menschen gleichen dem von Dornengestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft und nehmen sie mit aufrichtigem und bereitwilligem Herzen an. Sie halten treu daran fest, lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Amen.
Niemand hat es so treffend verstanden, Menschen einen Spiegel ihrer Seele vorzuhalten wie Jesus. Lass uns einmal die Situation betrachten, in der dieses Gleichnis erzählt wurde. Dieses Gleichnis vom sogenannten vierfachen Ackerfeld. Jesus war zu diesem Zeitpunkt schon eine ganze Weile in Galiläa unterwegs mit seinen Jüngern. Er hatte in Städten und Dörfern Evangelium verkündigt, Leute geheilt, ist von Ort zu Ort gegangen und es gab tatsächlich spektakuläre Begleiterscheinungen. Böse Geister waren aus Menschen ausgefahren, Kranke sind gesund geworden. Und wir lesen in Lukas 8 sogar, dass prominente Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Johanna, die Frau des Chusas, eines Verwalters des Königs Herodes, gläubig geworden waren. Und Jesus war inzwischen so populär geworden, dass selbst Leute in den oberen Etagen auf ihn aufmerksam wurden. Und das ohne Sensationspresse, ohne Social Media, ohne Fernsehen. Und nun bereitet Jesus seine nächste Predigt vor. Und es heißt, dass eine große Menge aus den Städten sich auf den Weg machte, um ihn zu hören. Und wisst ihr, wenn man damals eine Stadt verließ, um irgendwo einige Kilometer entfernt einen Redner zu hören, dann setzte man sich nicht in irgendeinen klimatisierten ICE oder um möglichst schnell und bequem dahin zu kommen oder setzte sich ins Auto, wie die meisten von euch heute Morgen sich auf den Weg gemacht haben, hierher, sondern man hat einen stundenlangen Marsch auf sich genommen. Oft durch die Hitze mit rationiertem Essen und Trinken. Man konnte die Kühltasche nicht vollstopfen und schön an den 12-Volt-Stecker hinten im Auto irgendwie im Kofferraum anschließen. Man nahm schon wirklich was auf sich. Das alles machte man nicht zum Spaß. Die Leute wollten tatsächlich Jesus hören, weil er Botschaften gebracht hat, die zu Herzen gingen. Und könnt ihr euch vorstellen, was sich angesichts dieser herbeiströmenden Massen bei den Jüngern für ein Gefühl eingestellt haben muss? Jesus ist gerade mit der Vorbereitung fertig, da kommen die ersten Leute. Zuerst 50, dann 60, dann 100 und immer mehr kommen und immer mehr, sodass Jesus schließlich in ein Boot steigen muss, um von überall gehört zu werden. Liest man nicht in Lukas 8, aber in Matthäus 14 und Markus 4 in den Parallelstellen. Vielleicht waren sogar fliegende Händler da mit ihren Ständen, witterten eine große Chance im Rahmen einer Großveranstaltung, irgendwie belegte Brötchen und Souvenirs anzubieten. Sie waren beglückt. Es gab einen neuen Star. Da war jemand, der Massen anzog. Er verstand es, Leute zu mobilisieren. Es herrschte so etwas wie Volksfeststimmung. Niedersachsentag. Bei den Jüngern mischte sich ein Glücksgefühl und Lampenfieber irgendwie so zusammen. Endlich hat es Jesus geschafft. Endlich hat er Erfolg. Endlich ist er da angekommen, wo er wohl hin wollte. Schaut nur, wie viele Menschen gekommen sind, was die Leute auf sich nehmen, um hier Jesus zu hören. Und sie hoffen, dass er heute wieder eine gute Predigt in petto hat. Eine Predigt, die die Menge so richtig mitreißt. Dass es heute mal wieder so richtig abgeht. Ein erwartungsvolles Gemurmel geht durch die Menge, die darauf wartet, dass Jesus endlich anfängt zu sprechen. Und in dieser ganzen Situation könnte man doch glauben, dass Jesus ganz ähnliche Gefühle hat. Man erwartet es fast, dass er voller Freude die Menschen in Empfang nimmt, dass er ihnen zunächst einmal dankt, dass sie so zahlreich erschienen sind, dass er sich voll Freude an seine Jünger wendet und sagt, da schaut euch das an, der tote Punkt ist überwunden. Der große Dammbruch der Herzen hat stattgefunden, die Menschen strömen herbei, das Wort Gottes zu hören. Endlich ist Erweckung da. Endlich begreifen sie, was das Reich Gottes ist. Endlich kann das Wort Gottes in ihren Herzen Gestalt gewinnen. Nach dem Motto, was etwas später in Lukas 12, was er in Lukas 12 dann sagt, ich bin gekommen, ein Feuer anzuzünden auf Erden und seht nur, wie es schon brennt. Aber nichts von alledem passiert. Jesus beginnt zu predigen, aber er ist sich durchaus bewusst, dass eine große Zahl von Zuhörern noch überhaupt nicht erkennt, was da jetzt passieren wird. Er weiß, mit was für unterschiedlichen Herzenshaltungen die Menschen zu ihm gekommen sind. Er weiß, dass manche sogar nur aus Neugier gekommen sind, um irgendein besonderen Event zu erleben. Andere, um sich mal wieder aufputschen zu lassen. Wieder andere finden es einfach nur schick, sich hier blicken zu lassen. Noch andere, weil sie hoffen, dass er etwas politisch Anstößiges sagt, damit sie ihn wegen Volksverhetzung verklagen können. Und Jesus ließ sich aber von all diesen Erwartungen, die da waren, nicht blenden. Er wusste, was gespielt wird in dieser Welt und dass das zwar später erst geschehen wird, aber dass das Kreuzige ihn oft nicht weit vom Hosianna entfernt ist. Jesus wusste auch oder kannte das menschliche Herz und er wusste, dass äußere Anwesenheit noch lange nicht bedeutet, dass dieses Herz wirklich aufnahmebereit ist. aufnahmebereit für das Wort vom Reich Gottes. Und darum hält Jesus diesen Leuten jetzt auch keine schnelle Predigt, wie sie alle in den Himmel kommen, sondern Jesus hält diesen Menschen einen Spiegel vor und sagt, was in ihrem Herzen ist. Ein Spiegel, in dem er sehr fein diese verschiedenen Herzenshaltungen der Menschen nachzeichnet. Ein Spiegel, in dem sich jeder erkennen kann, wenn er sich erkennen will. So erzählt er das Gleichnis vom Bauern, der Getreide aussät. Und wir wollen einmal hineinschauen und sehen, was Jesus für Herzenshaltungen hier beschreibt. Und ich habe immer dieses Verspaar, wo er das der Menschenmenge sagt und das dazugehörige, was er dann den Jüngern als Auslegung gibt. Ein Bauer ging aufs Feld, um sein Getreide auszusäen. Als er die Körner ausstreute, fielen ein paar von ihnen auf den Weg. Sie wurden zertreten und von den Vögeln aufgepickt. Die Menschen, bei denen die Saatkörner auf den Weg fallen, haben die Botschaft zwar gehört, aber dann kommt der Teufel und nimmt sie ihnen aus dem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Jesus vergleicht also als erstes das menschliche Herz mit einem Weg, mit einer Straße. Ein Bild, das jeder gut nachvollziehen kann, wir besonders, weil wir haben in Deutschland eins der bestausgebautesten Straßennetze der Welt. Straßen sind nützlich, sie verbinden Menschen miteinander. Straßen sind aber auch oft hektisch. Denn normalerweise geht man nicht auf die Straße, um auf der Straße zu sein, sondern man geht auf die Straße, um irgendwo hin anzukommen. Man hat etwas vor. Man möchte irgendwo hingelangen, man möchte einen Termin wahrnehmen, man möchte etwas erledigen und das möglichst rasch. Zeit ist Geld, wer bremst, verliert, sagt man heute, der Weg ist das Ziel, sind so Sprüche. Und schon bin ich wieder unterwegs zum Nächsten. Und ich kann alles knapp in der vorgegebenen Zeit schaffen, insofern kein Stau ist, kein Niedersachsentag in der Stadt und ich dann dahin durch müsste. Die Wegemenschen, von denen Jesus hier als erstes spricht, sind diejenigen, die immer unterwegs sind, die in Aktion sind. In ihrem Leben gibt es immer etwas zu erledigen, immer noch eine Sache zu verbessern. Da ist die Arbeit, die getan werden muss, das Haus, das in Schuss gehalten werden muss, da ist der Garten, da sind die Kinder, da sind die Verwandten und Freunde, da sind die Erwartungen der Leute, denen ich gefallen möchte, da ist die Gemeinde, da ist der Partner. Und irgendwann will ich mich ja auch mal amüsieren. Aber Wegemenschen zu sein, bedeutet nicht zwingend, dass man den ganzen Tag im Auto sitzt. Man kann rein äußerlich ganz ruhig in seinem Haus sitzen, aber im Kopf ist es alles andere als ruhig. Da fliegen die Gedanken wie Vögel durch das Bewusstsein. Wie löse ich dieses Problem oder jene Aufgabe? Wie kann ich die Sache finanzieren oder mir jenen Wunsch erfüllen? Was hat der nur von mir gedacht, als ich das gesagt habe? Wie komme ich eigentlich bei dem an? Wie schaffe ich es, dass er mich nett findet, dass er mich mag? Und so hat man äußerlich oder in Gedanken immer viel zu tun und man bewegt sich, man schafft was, man transportiert was, man ist auf dem Weg zu der oder zu dem, aber man kommt nie wirklich an, weil man ja immer schon wieder das Nächste hat. Wisst ihr, ich finde es sehr interessant, dass Jesus damals schon von Wegemenschen spricht, vor 2000 Jahren. Und ich glaube, dass Jesus hier ein prophetisches Wort ausgesprochen hat und dass diese Art zu leben in unserer Zeit immer stärker geworden ist. Unsere Zeit und unsere Gesellschaft stellt so hohe Ansprüche an uns. Alles muss immer aufs Beste sein. Überall muss man mithalten können. Da findet man kaum noch Zeit, mal zur Ruhe zu kommen, so dass man auch kaum Zeit findet, den Weg, der einen doch ursprünglich mal wohin bringen sollte, dass man den wieder verlässt. Man möchte doch mal ankommen. Man möchte doch mal ruhig werden. Mal Ackerfurche sein zu können. in der die Samen des Wortes Gottes fallen können und in dem sie keimen können und aufgehen können und Frucht bringen. Vielleicht müssen wir uns von Jesus ganz neu sagen lassen, der Weg ist nicht das Ziel. Die Frucht Gottes in meinem Leben ist das Ziel. Sie ist es, die am Ende zählen wird. Und ich glaube, es gibt viele Christen, die möchten am liebsten ihren Alltag auf diese Weise leben. Dass sie die ganze Woche in Aktion sind und alles mitnehmen und alle Leute um sie herum zufriedenstellen, überall dabei sind, überall gern gesehener Gast sind. Und am Sonntag möchten sie dann, wie der Autofahrer bei McDonald's im Drive-In, noch schnell eine geistliche warme Mahlzeit mitnehmen. Ein super Zeitsparmenü, das sie dann wieder eine Woche über Wasser hält. Jesus sagt, das funktioniert nicht, zumindest nicht auf Dauer. Das kann eine Weile vielleicht mal so zur Not so sein. Aber wer auf die Dauer als Wegemensch lebt, in dessen Leben wird auch auf Dauer keine geistliche Frucht entstehen. Der kommt als Christ einfach nicht weiter. Der sieht äußerlich vielleicht sehr lebendig aus, weil er dauernd in Bewegung ist. Aber in seinem geistlichen Leben bleibt es arm. Denn wirkliches geistliches Leben entsteht nicht aus Aktionen, sondern nur da, wo ich bereit bin, Gottes Wort in mir keimen zu lassen. Und es braucht Zeit, um mich seinen Wahrheiten und auch seinen Ansprüchen zu stellen. Dann fährt Jesus in diesem Gleichnis fort. Andere Körner fielen auf felsigen Boden. Sie gingen zwar auf, aber weil es nicht feucht genug war, vertrockneten die Pflänzchen. Andere Menschen wiederum sind wie der felsige Boden. Sie hören die Botschaft und nehmen sie mit Begeisterung an. Aber ihr Glaube hat keine starken Wurzeln. Eine Zeit lang halten sich diese Menschen zu Gott, doch wenn ihr Glaube dann auf die Probe gestellt wird, wenden sie sich wieder davon ab. Zunächst scheint es, als ob es mit dieser zweiten Art von Menschen etwas besser ginge. Sie sind zuerst, wenn sie Gottes Wort aufnehmen, ganz begeistert. Wow, da ist was für mein Leben drin. Sie sind ja keine nackten Felsen, sondern es ist immerhin eine dünne Erdschicht da, in der das Wort keimen kann. Das heißt, da schlägt etwas ein, da beginnt etwas. Diese Menschen sind tatsächlich angerührt vom Wort Gottes. Vielleicht sprechen sie sogar von einer Bekehrung, von einer Hinwendung zu Gott. Sie sind dabei, sie sind Feuer und Flamme, aber so schnell wie diese Flamme entzündet ward, erlischt sie dann auch mit einem Mal wieder. Und Jesus sagt, wer an Gott glaubt, der sollte auch damit rechnen, dass es eine andere Seite gibt, dass auch Anfechtungen kommen werden, dass es Hitze und Dürre kommen wird. Und wer dann keine Wurzeln hat, der wird schon bald seine Früchte, seine Kraft und seinen Glauben wieder verlieren. Und nun kann ich mir gut vorstellen, dass wir dieses Phänomen des felsigen Bodens gerne so ein wenig von uns wegschieben. Und vielleicht denkt so manch einer bei diesem zweiten Punkt, ah ja, da sind sie, die Eintagsfliegen. Kein Durchhaltevermögen, keine Disziplin. Aber jetzt kriegen sie es mal wieder. Jetzt wird ihnen mal wieder so richtig der Kopf gewaschen. Jetzt wird ihnen gesagt, dass Christsein kein Strohfeuer ist, sondern dass man als Christ lernen muss, durchzuhalten und dabei zu bleiben, auch wenn es mal nicht so einfach ist. Das ist alles richtig. Ein Glaube, der nicht hält, weil er keine Wurzeln hat, ist letztlich nicht viel wert. Aber dennoch glaube ich, dass dieses Bild vom felsigen Boden, dass da noch mehr drin steckt. Und vielleicht sitzen auch heute Morgen einige hier fest auf ihrem Stuhl am Sonntagmorgen und schütteln den Kopf über wankelmütige Zeitgenossen und merken gar nicht, dass unter der dünnen Schicht einer Erdkruste auch ihr Herz langsam zu einem felsigen Boden geworden ist. Oft schon hat uns Gott am Sonntag mit seinem Wort erreicht. Und wir haben es mit Freuden aufgenommen. Und wir haben gewusst, das ist Reden Gottes. Reden Gottes zu mir. Und wir wollten uns in Zukunft wirklich danach richten. Aber dann kam der Alltag. Und die kleine Pflanze, die gerade zu keimen begann, fand einfach keine Nahrung mehr. Und langsam, aber sicher, haben wir unseren Entschluss dann doch wieder zu den Akten gelegt. Wie oft schon wurden wir von Gottes Wort überführt und haben gewusst, dass es stimmt. Und wir haben sogar äußerlich mit anderen dazu genickt. Vielleicht sogar laut und vernehmlich Amen gesagt. Aber innerlich haben wir es dann doch wieder schnell irgendwie abgewiegelt. Weil sofort der Gedanke kam, ach, du hast es doch schon so oft versucht. Du packst es an diesem Punkt sowieso nicht. Ist wohl richtig, was da in der Bibel steht, aber ich schaffe es doch nicht. Und vielleicht hast du sogar Folgendes erlebt. Da spricht dich Gott mit seinem Wort an und du weißt wieder, ja, er meint heute mich. Aber du sagst innerlich ein deutliches Nein. Nein, ich will das nicht. Ich wollte das schon einmal, ich hatte es versucht, ich habe es nicht geschafft. Jetzt ist der Zug abgefahren, ich werde es nicht noch einmal versuchen. Wisst ihr, manchmal sind es eben nicht nur die Eintagsfliegen. Manchmal sind es gestandene Christen, deren Herz zu felsigem Boden geworden ist. Und manchmal kann man den Felsen gar nicht erkennen, weil doch da eine dünne Erdschicht drüber liegt. Und hier und da keimt etwas von Gottes Wort. Und man denkt immer, jetzt kommt's, jetzt geht's vorwärts mit diesem Menschen. Jetzt hat sie es verstanden. Aber die Pflanze wächst nicht richtig, schlägt keine Wurzeln, ist nicht tief, wird nicht stark und sie bringt keine dauerhafte Frucht hervor. Und wenn man einer Weile dem wieder nachgeht und wieder hinschaut, ist sie wieder vertrocknet. Und so geht das immer, Jahr aus, Jahr ein. Da keimt wieder was auf und dann vergeht es wieder. Und diese Menschen kommen einfach nicht im Glauben vorwärts. Und dieses Christsein, das so froh und hoffnungsvoll begann, bleibt an der Oberfläche, weil diese unbequemen Samenkörner des Wortes Gottes nicht tief genug eindringen konnten, weil man sich unter einer schönen, gut aussehenden, lockeren Erdschicht einen Felsenpanzer zugelegt hat. Ein drittes. Jesus fährt mit seinem Gleichnis fort. Er sagt, wieder andere Körner fielen mitten ins Dornengestrüpp. Dieses schoss zusammen mit der jungen Saat in die Höhe, sodass es sie schließlich erstickte. Und er erklärt dazu, noch andere Menschen gleichen dem Dorngestrüpp überwucherten Boden. Sie hören die Botschaft zwar, doch dann kommen die Sorgen des Alltags, die Verführung durch den Wohlstand und die Vergnügungen des Lebens und ersticken Gottes Botschaft, sodass keine Frucht daraus entstehen kann. Die Dornenmenschen sind ganz offensichtlich diejenigen, auf deren Herzensboden noch etwas anderes aufgeht, als nur allein der Same des Wortes Gottes. Und somit ist klar, wir sind alle gemeint. Denn wer von uns könnte sagen, dass er für die Sorgen, den Reichtum und die Freuden des Lebens so unempfänglich wäre, dass sie bei ihm im Herzen absolut keinen Platz hätten? Wir alle leben in dieser Welt und wir alle haben Sorgen um uns herum, die wir bewältigen müssen. Wir alle leben in einem reichen Land und keiner von uns sollte sagen, dass all die Annehmlichkeiten und Ablenkungen, all die Vergnügungs- und Zerstreuungsmöglichkeiten, die uns dieser Reichtum bringt, uns nicht beeinflussen. Wir sind Kinder dieser Zeit und wir sind Kinder dieser Wohlstandsgesellschaft. Wir leben mittendrin und wir sind ihren Einflüssen ausgesetzt, voll ausgesetzt. Und wisst ihr, es gibt ganz verschiedene Samen, die im Laufe der Zeit in unseren Herz hineinfallen. Und viele davon keimen auf. Manche schmeißen wir schnell wieder raus, andere wachsen heran. Einige wenige Dinge werden uns wichtig und immer wichtiger. Das alles muss nicht schlimm sein, solange es unter der Kontrolle des Geistes Gottes geschieht. Aber immer wieder besteht die Gefahr, dass eine Sache in unserem Herzen heranwächst, bei der wir partout nicht bereit sind, sie Gott unterzuordnen. Alles kann Gott haben, aber diese eine Bindung nicht. Alles kann er haben, aber mein Lebensstandard, mein Geltungsdrang, mein Applaus von anderen Menschen, mein Recht auf Rache, meinen berechtigten Zorn, mein kleines Privatvergnügen, diesen einen kleinen Bereich, den bekommt er nicht. Der Hamburger Theologe Helmut Thielicke schrieb einmal: Jeder von uns hat eine heimliche Achse, um die sein Leben schwingt. Jeder hat einen Preis, für den er sich und seine Seligkeit zu verkaufen bereit oder doch fast bereit wäre. Wo sitzt diese Achse in meinem Leben? Und welches ist für mein Herz jener schauerliche Preis? Wisst ihr, wenn ein Mensch nie so ganz zum Glauben an Gott durchdringt oder zwar gläubig ist, aber im Glauben einfach nicht weiterkommt, dann liegt es meiner Meinung nach in den seltensten Fällen daran, dass er wirklich nicht weiß, was Gott von ihm will. Dass Gott noch nicht deutlich genug zu ihm geredet hätte oder dass er die Bibel nicht verstehen würde. Wenn ein Mensch in seinem Glauben nicht weiterkommt, dann sind meistens irgendwelche Bindungen im Spiel. Irgendeine Sache, die er nicht loslassen möchte oder sie. Da sind die Dornen, von denen Jesus hier spricht. Sie machen geistliches Wachstum ab einem bestimmten Zeitpunkt unmöglich. Und oft genug ersticken sie noch, was bis dahin gewachsen war. Schließlich sagt Jesus in Vers 15: Aber dann gibt es auch Menschen, die sind wie der fruchtbare Boden, auf den die Saat fällt. Sie hören Gottes Botschaft. Sie nehmen sie mit aufrichtigen und bereitwilligen Herzen an. Sie halten treu daran fest und lassen sich durch nichts beirren und bringen schließlich reiche Frucht. Wir haben mit diesen drei schlechten Böden praktisch so etwas wie ein Fotonegativ gezeigt, wie der gute Boden beschaffen sein muss. Jesus sagt hier, dass da Frucht entstehen wird, wo man Gottes Wort eben nicht nur hört, sondern auch behält und danach tut. Bloßes Hören des Wortes Gottes ist leicht. Der Punkt, um den es geht, ist, dass man es behält und dann mit diesem Wort rechnet und nach diesem Wort lebt. Wisst ihr, ich bin davon überzeugt, wenn man mit unserem Gott glücklich werden will, dann reicht es nicht, immer nur zu hören, zu hören, zu hören. Sondern man muss auch irgendwann gehen und fragen: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wenn man mit unserem Gott richtig leben will, dann muss man ihm gehorchen. Dann muss man gehen und Dinge über Bord schmeißen, die zu einem Leben mit Jesus nicht mehr passen. Und man muss im Vertrauen auf ihn durchdringen und sich durchringen zu Schritten, die man sich bisher nicht vorstellen konnte, und muss konkrete Schritte wagen. Erlaubt mir ein Schlusswort. Niemand sollte aus diesem Gleichnis den Schluss ziehen: Aha, es liegt eben doch alles daran, was für ein Typ man ist. Der eine ist eben mehr Aktionstyp, immer in Bewegung. Der andere mehr felsig, mehr oberflächlich, ohne Tiefgang. Der dritte ist mehr so ein weltzugewandter Typ. Und der vierte ist halt gläubig. Es wäre fatal, wenn wir uns als Konsequenz auf die Predigt da irgendwo einordnen und dann alles beim Alten lassen. Es ist vielmehr so, dass wir alle vier Böden in uns tragen. Es gibt bestimmte Zeiten in unserem Leben und auch bestimmte Schichten in unserer Persönlichkeit. Da sind wir Wegemenschen, Felsenleute, Dornenträger und auch gutes, fruchtbares Ackerland. Und darum ist es jetzt unsere Sache, darum ist es jetzt deine Sache, dass du dich dem Wort Gottes stellst und dass du dein Leben daraufhin untersuchst. Wo stehe ich? Welcher Bodentyp herrscht in mir vor? Niemand hat es so treffend verstanden, Menschen einen Spiegel für ihre Seele vorzuhalten wie Jesus. Aber wisst ihr, nachdem Jesus diese Rede beendet hatte, nachdem er der großen Menschenmenge den Spiegel vorgehalten hat, dass sie sich alle darin erkennen konnten und dass sie sich alle einordnen konnten, wo sie stehen, hat er zum Abschluss noch einen Satz gesagt. Einen Satz, den ich auch heute am Ende dieser Predigt stellen möchte. Jesus sagte: Wer Ohren hat zu hören, der höre. Als Jesus dieser großen Menschenmenge den Spiegel vorgehalten hat, hat er ihnen am Schluss gesagt: So, jetzt wisst ihr Bescheid. Jetzt wisst ihr die Wahrheit über euch. Jetzt wisst ihr, wo ihr steht. Und nun liegt es an euch, was ihr daraus macht. Es ist alles gesagt, was gesagt werden muss. Und nun kläre du mit deinem Gott, wo du stehst. Als ich das so richtig begriffen habe, was Jesus hier eigentlich sagt, da habe ich gemerkt, das enthebt mich von einer ganz großen Verantwortung, von der ich lange Zeit dachte, dass ich sie als Pastor tragen muss. Ich bin als Pastor nicht dafür verantwortlich, dass in jemandes Leben Frucht entsteht, außer in meinem eigenen. Ich bin als Pastor nicht dafür verantwortlich, dass jemand in seinem geistlichen Leben vorwärts kommt, außer für mich selber. Ich kann mit noch so vielen Worten niemanden dazu bringen, Gott gehorsam zu sein. Ich kann euch Gottes Wort darlegen. Ich kann euch sagen, was er uns verspricht. Ich kann euch sagen, was er von uns verlangt. Aber die Konsequenzen für dein Leben, die musst du dann schließlich selbst ziehen. Wisst ihr, Gott selber hat den Beruf des Pastors einmal so beschrieben. Er sagte einmal zu Hesekiel: Du Menschenkind, stelle dich auf deine Füße, so will ich mit dir reden. Ich sende dich zu den abtrünnigen Israeliten und zu den Völkern, die von mir abtrünnig geworden sind. Zu denen sollst du sagen: So spricht der Herr. Sie gehorchen oder lassen es. Denn sie sind ein Haus des Widerspruchs. Dennoch sollen sie wissen, dass ein Prophet unter ihnen gewesen ist. Meine Aufgabe ist es zu predigen, das Wort Gottes auszulegen, aber es ist deine Aufgabe, an dem Punkt, an dem Gott dich angesprochen hat, zu antworten. Und zwar nicht nur mit deinen Lippen, auch mit deinen Lippen, aber vor allen Dingen mit deinem Leben. Gott sucht guten Boden. Die übrigen Körner aber fielen auf fruchtbarem Boden, gingen auf und brachten das Hundertfache der Aussaat als Ertrag. Nachdem Jesus das gesagt hatte, rief er: Wer Ohren hat, der soll auf meine Worte hören. Und Herr, das wollen wir tun. Wir wollen dieses dein Wort ernst nehmen. Es ist Gottes Wort. Es ist das Wort, das in unserem Leben heute noch, obwohl es so alt ist, aber weil es die Wahrheit ist, soll es klärend sein in unserem Herzen, aufdeckend, ermutigend, zurechtweisend. Danke, Herr, dass wir dein Wort haben. Herr, und wir wollen Menschen sein, die in rechter Weise auf dieses dein Wort antworten, mit unseren Lippen und mit unserem Leben. Amen.